Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Es ist Dienstag und das kann nur eins bedeuten. Morgen ist Mittwoch, das tut aber erstmal nichts zur Sache, denn erstmal bedeutet das, dass wir eine Raw zu besprechen haben. Und in diesem Sinne, ein wunderschön, ihr Lieben, und ein wunderschön auch an meinen Podcast-Partner, die einzige Konstante heute bei Raw. Hallo Virgil.
Ja, was ist denn hier los? Hallo Yannick, schön, dass wir beide hier zusammensitzen. Wir haben ja schon mal einen Podcast zusammen gemacht. Das ist ein bisschen her, das ist jetzt unser zweites Mal. In der Zwischenzeit hast du ja schon ein paar weitere Podcasts gemacht. Bist du weiterhin so aufgeregt wie das erste Mal, als wir zusammengesessen haben?
Ich glaube, ganz so aufgeregt wie beim ersten Mal nicht. Das war eine Dynamite, glaube ich, kurz nach Weihnachten. Das war wild. Ich hoffe, heute läuft's besser.
Weißt du noch irgendwas aus dieser Dynamite, was passiert ist? Ich sag's dir ehrlich, ich habe keinen Schimmer. Gar nicht, keine Ahnung.
Ich weiß, glaube ich, noch, dass Jamie Hayter da war, weil da habe ich mich massiv verhaspelt in der Aufnahme und musste ganz viel schneiden. Aber ansonsten, keine Ahnung.
Ja, okay, aber jetzt sitzen wir wieder hier. Das ist doch auch schön. Es ist Raw, wir sind auf dem Weg zum Saturday Night's Main Event und dann darf man sich auch zusammensetzen. Weber, hat er gesagt, warum er nicht kann? Ist das offiziell? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß, glaube ich, nur, dass er keine Zeit hat.
Ach so, ja, schade für euch. Aber jetzt sind wir hier, das ist auch schön.
Ich werde auf jeden Fall mein Bestes tun, um Marcel halbwegs zu vertreten. Morgen ist er ja schon bei NXT wieder da. Von daher ist der Schmerz, glaube ich, nicht ganz so groß. So, fangen wir mit Raw an.
Warte, bevor wir mit Raw anfangen, was du nicht weißt, der Weber hat ja seine vertraglichen 5 Minuten. Der ist ja heute nicht da, aber trotzdem muss ich ja ein paar Sachen pluggen, die passieren. Du hast es gerade schon gesagt, es gibt eine NXT-Review oder was auch immer. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass NXT anscheinend auch eine Großveranstaltung hat, aber da gab es eine Preview. Vergiss nicht, es gibt Saturday Night's Main Event. Am Donnerstag auf Twitch geht der erste Stammtisch los. Ich habe, wie hieß er, Jay, der das Ding gewonnen hat? Ich glaube, ja, wir werden uns vielleicht noch persönlich kennenlernen, aber auch da wird es auf Twitch was geben. Also behaltet einfach Spotlight auf allen Kanälen einfach in der nächsten Zeit im Auge. Und wenn ihr am Samstag nichts zu tun habt, es gibt ganz viel Wrestling in Wrestling Deutschland. Guckt doch einfach mal auf catchkarte.de. Da findet ihr jegliche Wrestling-Ligen, die es in Deutschland gibt. Und wenn ihr Bock habt und aus Rostock oder Mecklenburg-Vorpommern kommt, ich bin da in Rostock am Samstag. Also kommt vorbei, dann können wir ein bisschen Catch zusammen gucken. Jetzt darfst du gerne loslegen mit Raw.
Ich muss mich noch kurz darüber aufregen, dass deutsches Wrestling immer am Arsch der Welt ist von mir und ich immer gefühlt 6 Stunden fahren müsste, um mir das anzusehen. Aber wer kann natürlich hindern? So, fangen wir an mit Raw. Erstmal sehen wir ein Video, das die tollen Ereignisse aus der letzten Woche zusammenfasst. Nochmal, was mit Rollins, Breaker, Zayn und all den anderen passiert ist, die dabei waren. Und dann kommen zig Leute an, nämlich Seth Rollins, Bron Breaker, Paul Heyman, Jey Uso, AJ Styles, Penta und der komplette Judgment Day. Interessiert halt niemanden, warum die ankommen, aber als erstes kommt Logan Paul raus. Der hat am Samstag ein Titelmatch gegen Jey Uso. Ich weiß nicht mal wieso, aber es ist auf jeden Fall angesetzt. Und er hat jetzt ein paar Sachen zu sagen. Es ist ein Fakt, dass ich Jey Uso besiegen werde und nächste Woche werde ich als Champion zurück zu Raw kommen. Es ist auch ein Fakt, dass Jey Uso jetzt Champion ist und es ist auch ein Fakt, dass er Gunther zum Tappen gebracht hat. Er legt sich dann ein bisschen mit der Crowd an, weil die ganze Zeit yeeten und er immer will, dass sie nicht yeeten und am Ende ist es dann doch egal. Fakt ist übrigens auch, dass Logan Paul 12 Jahre weniger gebraucht hat, um einen Singles-Titel zu gewinnen als Jey Uso, was schon mal krass ist. Und der größte Fakt ist aber, er hat Jey Uso schon 3-mal ausgenockt und er wird es natürlich auch wieder tun. Dann wird er von Gunther unterbrochen, weil Jey Uso hat anscheinend keinen Bock dazu zu kommen, deswegen kommt Gunther. Und der beschwert sich darüber, dass Logan Paul anscheinend glaubt, dass er Jey Uso besiegen kann, der ja Gunther besiegt hat. Und somit hält er sich dann auch für besser als Gunther. Und das ist ja eine ziemlich persönliche Beleidigung. Er sieht aber auch ein, dass Logan Paul ziemlich viel geschafft hat, nämlich er ist ein Selfmade-Social-Media-Megastar und vielleicht könnte Gunther noch was von ihm lernen. Die Schlagzeile, Logan Paul als Champion wäre natürlich krass fürs Business und das ist auch nicht mehr als Business für Logan Paul. Für Gunther aber ist Wrestling halt persönlich. Und sollten die beiden jemals aufeinandertreffen, wird Gunther ihn bei lebendigem Leib auffressen. Was sagst du zu unserem Gunther?
Zu Gunther sage ich eine ganze Menge. Ich fange erstmal nochmal ganz vorne beim Anfang von Raw an. Ich mochte nämlich das Recap sehr. Wir hatten in den letzten Wochen sehr, sehr viele Ausgaben, die einfach wirklich nur mit den der kommt an, die Person kommt an und das war's angefangen haben. Und besonders dieses Recap ist halt gut für die Leute, die eben nicht jede Woche gucken. Oder die vielleicht innerhalb von der Woche auch wieder vergessen haben. Eben weil sie noch tausend andere Sachen geguckt haben. Hallo, ich gucke jede Woche Evolve. Weiß ich deswegen noch, was letzte Woche bei Raw passiert ist? Ich muss mir gerade angucken, wie Gallus da Matches gewinnen, obwohl die schon entlassen worden sind. Das ist der absolute Wahnsinn. Javier Bernal auch, der sieht übrigens aus wie Crowchester. Ich habe bei Gunther schon gesagt, als sie ihn mit Pat McAfee zusammengepackt haben, dass er da, also das habe ich nicht gesagt, aber ich glaube, sie testen auch ein bisschen aus, wie ist es mit seinem Promo, kann er andere Leute, diese Celebrities und so auch durch eben ein Programm ziehen. Ne? Das ist ja auch eine Wertschätzung. The Miz war ja oft auch in dieser Rolle, dass sie ihn oft in Promosegmenten mit irgendwie Celebrities oder sowas benutzt haben. Und wenn Gunther jetzt vielleicht auch noch mit in den Ring steigt, zeigt das ja eigentlich nur, dass WWE wirklich auf ihn als Wrestler auch als Kernstück für diese Promotion setzt. Ich mochte das, dass sie auch ein bisschen gleich damit gespielt haben, weil das Match steht an. Gunther hat letzte Woche schon gesagt, er fordert den Sieger aus diesem Match heraus. Die Fehde von Jey Uso und Logan Paul, da hast du auch nicht so viel verpasst. Der eine kam raus, hat den anderen herausgefordert. Wir haben alle gedacht, das findet jetzt beim letzten PLE statt. Gibt's halt jetzt erst nächsten Samstag. So viel Futter dahinter ist nicht, aber ganz im Ernst, so diesen Titel auf der Schulter von Logan Paul zu sehen, will ich nicht. Ich glaube, da gibt's wenig Menschen da draußen, die das wollen. Aber für die Publicity von WWE würde das natürlich auch nochmal sein Übriges tun. Und von daher habe ich ein bisschen Angst, was jetzt am Samstag passiert, weil so ein Match, Logan Paul gegen Gunther, klingt ja auf dem Papier auch ein bisschen schmackhaft. Und die Reaktion, die Gunther in diesem Segment gezogen hat, also die Pops, die er bekommen hat, war natürlich gegen jemanden wie Logan Paul. Gunther ist jetzt nicht automatisch Face. Aber ich glaube, er könnte als Face funktionieren. Wie siehst du das?
Ich glaube, Gunther könnte als alles funktionieren, wenn man ihn richtig verwendet. Und ich glaube, du hast auch wenig Leute im Roster gerade, die halt jemanden zu einem geilen Match ziehen können, wie ein Pat McAfee zum Beispiel. Ich meine, Logan Paul braucht das jetzt nicht unbedingt, also nicht so uneingeschränkt. Der kann ja ein bisschen was auch selber. Aber ja, Gunther ist der Mann dafür. Und deswegen, ich habe auch mehr Bock auf Logan Paul gegen Gunther als nochmal Jay gegen Gunther, sage ich ganz ehrlich. Ich meine, das habe ich jetzt ein paar Mal schon gesehen und nichts davon war sonderlich spannend. Deshalb weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob jetzt Jay den Titel verlieren muss. Aber ich wäre auf jeden Fall zufriedener mit dem Match als mit demselben zum vierten Mal. Das Ganze ist noch nicht vorbei. Oh, ich bin zu weit in meinem Skript, das ist schlecht. Das Ganze ist noch nicht vorbei. Gunther geht dann einfach und Logan Paul regt sich ziemlich darüber auf. Aber das ist eigentlich völlig egal, weil Jey Uso steht hinter ihm. Es macht Yeet durch die ganze Halle und das scheint Logan Paul nicht zu bemerken. Und dann gibt es direkt einen Superkick und nochmal eine Ansage von Jay. Logan Paul, ich sehe dich am Samstag und Gunther, dich sehe ich in Phoenix, ist es glaube ich, am 9. Juli.
Ganz genau, ist in Phoenix und ich finde es einfach gut, dass man das vorher schon verflechtet, weil das macht die Spannung jetzt natürlich. Ja, jetzt sind wir ein bisschen gespannter darauf, wird am Samstag vielleicht irgendwas passieren, denkt sich vielleicht auch ein Gunther, oh, ich habe gegen Jay jetzt bei WrestleMania verloren, der hat jetzt gerade einen Lauf, wenn ich jetzt vielleicht auch im Logan Paul zu diesem Titel verhelfe, ist der dann vielleicht auch der einfache Gegner für mich, um diesen World Title wieder zurückzugewinnen. Also man kann da wirklich ein bisschen rumspinnen und das macht jetzt die Show am Samstag jetzt für mich immer noch nicht zum Must-See, aber immer noch interessant genug, dass ich sage, ich gucke mir am nächsten Tag sehr, sehr schnell die Ergebnisse an und wir wissen, was da wirklich passiert ist. Also von daher kann ich darüber nicht großartig viel meckern.
Ja, definitiv. Also ich habe auch voll das Gefühl irgendwie, dass Jey Uso so ein bisschen jetzt in diese Rolle reinwächst. Also jetzt nicht extrem, aber ich habe das Gefühl, er wird langsam so ein bisschen confident in dieser Main-Event-Rolle und er gefällt mir besser als bisher in den letzten ein, zwei Wochen, muss ich sagen.
Ja, und vor allen Dingen jetzt, nachdem er dreimal auf die Schnauze bekommen hat, dass er dann bei der Go-Home-Ausgabe dann auch mal triumphieren darf, das ist einfaches Storytelling. Also so erzählt man eine Geschichte. Die Frage ist halt jetzt eben, hat man den Moment, dass er triumphierend ist, jetzt schon verbraten, eben weil er am Samstag nicht triumphieren wird? Das könnt ihr uns gerne in den Kommentaren sagen, weil heute, glaube ich, werden wir nicht so viel machen mit diesen Wortspielen. Heute wird es kein Wortspiel-Champion geben. Das wird der Weber nächste Woche dann nachholen müssen und da wird er sich irgendwo was aussuchen müssen und überlegen müssen, glaube ich, wie wir das wieder aufgreifen.
Ja, ich schaffe das nicht alles, was Marcel schafft. Ich weiß nicht, wie er das macht in seinem Superhirn. Ich werde mein Bestes tun, um ihn zu vertreten, aber das werde ich nicht machen. Wir gehen dann Backstage und da sitzt der Jey Uso in seiner Umkleide, beziehungsweise er ist erstmal Backstage und trifft auf Paul Heyman und der sagt, dass Bron Breakker zwar den Titel nicht will, warum auch immer er den Titel nicht wollen sollte, aber er möchte Jays Momentum stoppen. Letztendlich ist es aber auch egal, ob jetzt Jey Uso Champion ist oder Logan Paul oder vielleicht auch Gunther. Am Ende läuft's eh auf Seth Rollins hinaus.
Achso, soll ich dazu was sagen? Ja, großartig viel Futter war da nicht
drin. Wenn du was dazu zu sagen hast, dann.
Ja, großartig viel Futter ist da nicht drin. Natürlich, da ist das Damoklesschwert in Form von Seth Rollins, ist da auch noch ein bisschen der da drüber schwebt, der noch nicht gesagt hat, wann er diesen Titel will. Ne? Es gab nur diese offene Herausforderung, es ist egal wann, sag du einfach auch, wann es soweit sein will. Dann gab es ja das Match dann auch, was ja nicht dementsprechend geendet ist. Ich finde, das ist schon eine interessante Main-Event-Szene, die man da bei Raw weitererzählt. Und dass Bron Breakker jetzt diesen World-Title nicht will, das stellt ihn halt absolut in die Position unter Seth Rollins. Also wir werden diesen Moment, wo vielleicht der Daumen, wer erinnert sich noch, vielleicht wird es sowas geben, vielleicht werden den Stuhl erleben, irgendeinen Moment wird es irgendwann geben und dann wird es den Pop geben. Aber das kann doch bitte einige Monate in Land ziehen. Lass das sich erstmal formieren und dann bin ich gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt.
Ja, ich habe die große Vermutung, dass dieses Stable, nenne ich es jetzt schon mal, noch ein bisschen wachsen könnte. Und das muss ja erstmal anlaufen. Ich meine, wir sehen uns seit 4 Jahren oder so den Judgment Day angefühlt. Da kann dieses Stable ruhig auch noch ein paar Wochen Zeit bekommen oder ein paar Monate, bevor dann Bron Breakker da rausbricht, der ja eindeutig der Breakout-Star ist, weil Rollins war schon mal ein Breakout-Star in einem Stable, deswegen passt das sehr gut. Kommen wir zum ersten Match des Abends. Penta und AJ Styles, das haben wir letzte Woche schon gesehen, als Styles gegen Bella gekämpft hat, gegen den Judgment Day, ist tatsächlich ein erstaunlich gutes Match, die bekommen auch viel Zeit. Am Ende ist es eigentlich eine Penta-Show, aber irgendwann steht er so an der Absperrung und dann kommt der große Amerikaner, El Grande Americano, mit dem Headbutt von hinten. Finn Bella nutzt das aus, Coup de Grâce, und der Judgment Day gewinnt ein Match bei Raw, das habe ich, glaube ich, lange nicht mehr gesehen. War ein wirklich gutes Match, 17 Minuten hat das Ganze gedauert. Aber ist letztendlich halt auch Wumpe.
Naja, Wumpe würde ich nicht sagen unbedingt, dass es ist. Also man kann sich das Match gerne auch nochmal angucken. Besonders JD McDonagh jetzt nach seiner Verletzung, was der schon wieder für Bumps zum Beispiel nach dem Suicide Dive nach draußen genommen hat. Das war der absolute Wahnsinn. Er muss wirklich aufpassen mit seinem Stil, weil ansonsten läuft er in 10 Jahren nicht mehr gerade. Insgesamt fand ich es cool, dass AJ Styles und Penta darauf geachtet haben, dass sie aussehen wie ein Tag-Team. Also die Gear sah ja aus, als wirklich hätte dieselbe Person das geschneidert für die beiden. Ich war aber mit dem Finish nicht zufrieden. Und warum? Weil WWE, wenn man wirklich produktionstechnisch drauf achtet, sehr, sehr einfaches Match. Wobei, nee, gar nicht. Ich wollte mich drüber aufregen. So war es nämlich. Ich habe mir das nochmal ganz genau angeguckt. Und zwar in dem Moment, wo der Suicide Dive nach draußen geht und JD McDonagh dann quasi auch nicht so glücklich landet, kommt es ja zu dieser ganzen Ablenkung, dass der Referee nicht mitbekommt, dass El Grande Americano dann seinen Headbutt, der übrigens in den Zuschauer reinsteht und über die Ringabsperrung an den Hinterkopf einen Headbutt verteilt. Und ich dachte, wo ist denn der Referee? Wieso ist er denn nicht zu sehen? Und du hast wirklich, die Kamera war die ganze Zeit so, dass du den Referee nicht siehst. Und ich dachte, die waren faul und haben sich nichts einfallen lassen und einfach nur gesagt, ja, komm, zeig mir den Referee nicht, dann haben die TV-Zuschauer keine Ahnung, was passiert. Aber in dem Moment hat sich Finn Balor nämlich einen Stuhl geschnappt und so den Referee abgelenkt. Und deswegen fand ich das cool und wollte es nochmal betonen, dass WWE eben auf so eine Details als auch achtet und eben sowohl für die TV-Zuschauer das richtig hält, als auch für die Leute in der Halle. Und das ist einfach Produktionssessions auf einer Qualität, die achten auf so eine Details und das finde ich sehr, 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 sehr nice. Match selber, ob wir darüber in einer Woche noch reden, weiß ich jetzt nicht. War intensive Arbeit, es erzählt die Geschichte weiter, aber also bei Penta finde ich einfach dieses 50%-Booking so wild. Letzte Woche gewinnt er, diese Woche verliert er und das zieht sich einfach seit seinem Debüt im Prinzip durch, nachdem er 3-4 Matches gewonnen hat. Ludwig Kaiser, gegen den er am Anfang noch gefedert hat, den sehen wir inzwischen auch gar nicht mehr. Das ist gefühlt jetzt auch schon 2 Monate her. Finde ich einfach schade. Also da würde ich mir einfach ein bisschen mehr wünschen, als das, was jetzt gerade passiert.
Ja, definitiv für beide. Also für Kaiser besonders, für Penta sowieso, weil man hatte das Gefühl, man will ihn wirklich groß präsentieren vom Anfang an. Und dann ist das irgendwie so abgeflacht, dass es irgendwie, ja, er ist jetzt einer von denen, so, ne, einer von allen irgendwie gefühlt, auch wenn er rausstechen könnte. Finde ich schade. Würdest du dieses Match noch bewerten, damit Marcel mir nicht eine reinhaut, wenn wir uns mal sehen?
Ich muss sagen, ich gebe dem Ganzen mal eine, die haben sich angestrengt, die haben viel Zeit bekommen. Geben wir dem Ganzen mal eine 2-.
Das ist notiert, sehr gut. Da wird der Marcel sich freuen, weil er die Show nämlich nicht nochmal gucken muss. Dann gehen wir wieder Backstage. Cathy Kelly interviewt Io Sky und die sagt eigentlich nur, dass es egal ist, gegen wen es geht, sie ist bereit. Und dann kommt Becky Lynch und macht da so eine kleine Andeutung. Und das war das komplette Segment.
Juhu.
Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Logan Paul ist übrigens auch Backstage und er telefoniert gerade und dann kommt Seth Rollins zu ihm. Heute wird Jey Uso als verletzter Mann nach Hause gehen und deine Chancen werden am Samstag vielleicht gar nicht so schlecht sein.
Ja, da freuen wir uns ja besonders alle drüber. Also das ist so, die versuchen natürlich alle so mit ein bisschen einander zu verflechten, aber da ist halt auch nicht so viel Futter drin. Da wird was gesagt, ohne dass wirklich auch was verkauft wird. Was hat dieses Segment jetzt dazu gebracht, dass ich mich mehr auf irgendwas freue? Das ist es halt, ne? Das ist Sendezeit, die gefüllt wird.
Ja, das passiert in den letzten ein, zwei Raws tatsächlich sehr viel deshalb. Aber ich finde ja die Idee eigentlich geil, ne? Also wir haben ja theoretisch eine große Riege Main Event Player, die jetzt so um diesen Titel herumschwirren und potenziell finde ich es cool, aber es könnte ein bisschen mehr sagen.
Vielleicht müssen wir auch mehr auf den Hintergrund achten. Ich meine, wo ist Karrion Kross? War der diesmal im Hintergrund irgendwo zu sehen? Hat ein geiles Match gehabt letzte Woche beim Main Event gegen Tyler Bate. Also das Match selber war so langweilig wie das andere Karrion Kross Match, aber die Reaktionen waren super, die er bekommen hat. Übrigens, bei dem einen Segment waren wohl New Day im Backstage-Bereich mit Grayson Waller am Quatschen. Vielleicht sollen wir auf sowas auch achten. Ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal, was da in Zukunft passiert.
Ich möchte kurz sagen, ich finde Karrion Kross super und ich wünsche mir irgendwie, dass er Money in the Bank gewinnt oder so. Ich finde den klasse.
Der kriegt nicht mal Qualifying-Match. Kriegt er
ja
nicht mal.
Das ist das Problem, ja. Aber ich fände es voll geil, weil man wird es halt nutzen. Ich meine, irgendwie hat er es gerade geschafft, sich over zu bekommen online. Ja. Und
verkauft mit den meisten T-Shirts. Ist wirklich so.
Ja, es sind auch geile Shirts. Er hat wirklich schöne Shirts, muss ich sagen.
Noch gar nicht geguckt.
Doch, die sind, also für meinen Geschmack sind sie sehr cool und ich finde Karrion Kross ziemlich super. Ich liebe halt alles, was so ein bisschen düster ist und deswegen fand ich ihn schon von Anfang cool. Ich bin aber bei dir, seine Matches sind halt echt teilweise lame und...
Aber ja. Er ist in dem Match gegen Tyler Bate ist er vom dritten Seil gesprungen, hat einen Splash vom dritten Seil gemacht. Wahnsinn, oder? Kann ich nicht.
Ich auch nicht, auf gar keinen Fall. Ich habe noch nie in einem Ring gestanden und ich möchte auch jetzt nicht unbedingt von, wie hoch ist er, 2 Meter runterspringen. So, nächstes Match. Money in the Bank Qualifier Match. Becky Lynch gegen Natalya, gegen Roxanne Perez. Und die Becky ist natürlich der Favorit in diesem Match. Ist auch kurz davor, das Ding zu gewinnen. Manhandle Slam gegen Natalya. Cover. Und dann kommt die Lyra Valkyria und zieht die Becky aus dem Ring. Wer hätte das kommen sehen? Die beiden brawlen sich ein bisschen um den Ring. Becky kann aber Lyra abschütteln, geht wieder in den Ring zurück. Dann soll es den Sharpshooter geben von Natalya gegen Becky. Anscheinend hat Lyra Valkyria auch was gegen Natalya, denn sie zieht Becky jetzt aus diesem Sharpshooter raus. Und dann gibt's den Pop Rocks und tatsächlich gewinnt Roxanne Perez das Match und steht damit im Money in the Bank Match.
Das ist so geil, wie sie so eine Sachen wie sie zieht sie raus aus diesem Griff, wie sie sowas einbauen und Leute, die halt wirklich nicht akribisch jede Storyline verfolgen und jeden Tweet verfolgen und alles auf Reddit jede Diskussion verfolgen. Verstehen halt nicht, was die eigentliche Intention damit war, ne? Also, das ist einfach so wild. Das Match selber, ich habe schon bessere Triple Threat Matches gesehen, erst kürzlich bei WrestleMania. Ich habe Natalya auch schon besser gesehen. Also, ich habe sie ein bisschen clunky in dem Match gefunden. Roxanne Perez ist ja jetzt offiziell Teil des Raw-Kaders. Ich weiß nicht, was sie in den letzten 2 Monaten war und warum sie mehr Matches bei Raw hatte als andere Leute, die da unter Vertrag stehen und ebenfalls weiblich sind. Aber okay, jetzt ist sie offiziell da, hat das Match gewonnen. Und bei Natalya würde ich mir ein bisschen wünschen, ey, guckt euch einfach an, was sie auf den Social-Media-Kanälen postet. Guckt euch den Charakter an, den sie im Independent-Bereich spielt, weil die tritt gerade parallel auch wieder mehr Independent an als Nettie Neidhart, glaube ich. Das ist wirklich, ich trete ihr in den Arsch, ich bin ein Badass, ich bin eine Kämpferin und so. Finde ich viel, viel geiler als das, was sie hier bei WWE darstellt, diese Veteranin, die aber eben nicht die Erfolge vorzuweisen hat, wie eine Charlotte, die Hälfte der Karriere im Ring steht, aber trotzdem von den Fans so behandelt werden soll, obwohl sie von WWE nie so dargestellt worden ist. Das tut mir einfach für sie selber leid. Gib ihr einfach, dass sie, weiß ich nicht, gib ihr einen Run bei NXT, wo sie der Gatekeeper ist und alle müssen an ihr vorbei, bevor sie überhaupt in den Main Event kommen oder sowas. Gib mir eine Nettie gegen eine Jordynne Grace. Gib mir eine Nettie gegen eine Saria. Gib mir eine Nettie gegen Sol Ruka. Davon haben, glaube ich, alle beteiligt mehr, als dass sie hier so eine belanglosen für sie Matches bei Raw worked. Wirklich.
Ja, sie ist halt tatsächlich immer so, wie du sagst, ne? Sie ist diese Person, die so als ja, die ist schon ewig dabei und ist voll gut dargestellt wird, aber niemand stellt sie so dar. Und ja, als ich die Ansetzung gesehen habe, war mir eindeutig klar, Natalya wird hier den Pin fressen und nur für deswegen ist sie in diesem Match.
Ja.
Und das ist halt schade, weil sie mehr könnte. Ich habe das Indie-Zeug von ihr jetzt gerade nicht gesehen, aber es klingt auf jeden Fall schon mal cooler als das, was ich jetzt gesehen habe. Wir sind super viel Backstage heute übrigens. Jey Uso sitzt in seiner Umkleide. Sami Zayn kommt zu ihm und sagt ihm, dass er ihm heute helfen wird, wenn Seth Rollins kommt, um ihn anzugreifen. Gut, die Alpha Academy ist bei Adam Pearce und Adam Pearce fragt jetzt den Tozawa, ob er sich wirklich sicher ist, dass er das Match gegen den Rusev haben will. Und tatsächlich will Tozawa das Match. Und dann kriegt er das Match, das gibt's nächste Woche. Chad Gable ist auch da, der will das Ivy Nile und er Qualifier-Matches für Money in the Bank bekommen. Und The New Day sind auch da, die dann sagen, nächste Woche American Made, War Raiders und New Day um die Titel. Das war wieder ein Backstage-Segment.
Ja, da ich habe mich ein bisschen so gefühlt, ich weiß nicht, ob einer von euch American Pie gesehen hat, wo in der Szene, wo Stifler durch das Haus läuft und die Kamera verfolgt ihn die ganze Zeit, so ein bisschen habe ich mich hier gefühlt mit den ganzen Szenenwechseln und so. Ich meine, das kannst du halt machen, wenn du auch wirklich was zu erzählen hast, aber hier werden im Prinzip einfach nur, es werden Matches angekündigt auf Basis von irgendwelchen Sachen, die in den letzten Wochen passiert sind. Und das ist keine Story-Entwicklung. Dass ein Match angesetzt wird, hätten sie im gleichen Atemzug auch machen können mit dem letzten Segment, wo irgendwelche Sachen gezeigt worden sind. Ne? Also da hätte auch Adam Pearce mal rauskommen können und sagen können, ah, jetzt kämpft ihr alle drei Teams gegeneinander. Zwischen den drei Teams ist jetzt nicht großartig irgendwas passiert, dass da jetzt ein Triple-Threat-Match stattfinden muss. Die Creed Brothers und New Day haben nothing miteinander zu tun. Und andere Tag-Teams gibt's ja eigentlich auch gar nicht bei Raw. Also vielleicht kannst du noch eine Kombination aus der LWO reinsetzen. Rey Mysterio, ja, vielleicht auch nicht. Dragon Lee, ja, vielleicht auch nicht. Wo ist der eigentlich hin? So, das ist halt die Sache. AJ Styles und Penta sind da jetzt offensichtlich ein neues Dream Team. Kannst du die doch eigentlich noch in das Match reinsetzen? Tag Team Division bei Raw ist am Ende. Und ich hatte letztens, eine geile Idee, die muss ich mal ein bisschen ausführen, was man eigentlich hätte mit New Day machen können. Hat man aber nicht gemacht. Von daher, macht weiter mit eurem belanglosen Kram. Das Match hättest du exakt genauso vor 6 Monaten noch haben können bei Raw. Und das ist halt traurig.
Ja, es ist halt, also das jetzt zum Beispiel war so ein Paradebeispiel für, wir haben eine Raw-Show und daran kündigen wir die nächste Raw-Show an und das ist der einzige Grund, warum es diese Raw-Show gibt und es ist halt, ja, bin auch sehr enttäuscht von New Day, aber egal, wer auch enttäuscht ist, ist Grayson Waller, der muss nämlich jetzt gegen Sheamus ran und er hat Austin Theory dabei und der lenkt auch ein bisschen ab und greift immer so ein bisschen ein, Waller hat irgendwann trotzdem die Schnauze voll und will abhauen und dann verhindert der Theory das. Und der Sheamus packt sich den Waller.
Kennt ihr auch diesen einen Freund, der morgens einfach so ruckzuck aus dem Bett und danach aus dem Grinsen gar nicht mehr rauskommt? Der sogar noch vor dem ersten Kaffee unverschämt gut gelaunt ist und mit der Morgensonne um die Wette strahlt? Furchtbar, ekelhaft. Wie kann man nur so...
Ausgeruht sein? Ganz einfach. Trainiere deinen Schlaf und werde auch du zum Morgenmenschen. Mit der Galaxy Watch 7 oder dem Galaxy Ring und der Samsung Health App.
Schlägt ihm auf die Brust, es gibt einen Bro-Kick. Und das Ding ist vorbei und der Theory findet das super lustig und steht grinsend draußen und scheint sich jetzt langsam mal rächen zu wollen.
Ja, nicht mal nur Theory fand das lustig. Die Fans haben es auch ziemlich gefeiert. Fans fand ich übrigens in besonders in den Kernmomenten, muss ich mal sagen, heute die Fans in, wo waren wir? Greenville, South Carolina waren wir. Die waren richtig gut aufgelegt, also haben gut Stimmung gemacht. Austin Theory, Chance, wann hast denn du die das letzte Mal gehört? Match fand ich auch ordentlich. Sheamus sieht gut in Form aus. Ich habe das Gefühl, wir sehen ihn zum ersten Mal mit seiner natürlichen Haarfarbe, was ja dann schon eher so ein Rostrot auf dem Kopf ist, anstatt das, was er da vorher hatte. Ich finde schade, dass man mit ihm auch nicht mehr macht. Für mich genauso. Der Typ ist vielleicht ein bisschen zu schnell World Champion geworden, weil seine Prime von diesen Bangern, After Bangern, After Bangern. Überleg mal, wann er das letzte Mal World Champion war. Das ist jetzt schon 10 Jahre her. So, also das ist einfach krass. Sheamus, krasse Karriere gehabt, hat nicht mal einen Platz bei WrestleMania bekommen. Und jetzt hat er diese Midcard-Fehde und darf so ein bisschen an dem seit 1,5 Jahren dauernden Split, aber der dauert genauso lang wie der Split von Axiom zwischen Waller und Theory, ein bisschen beteiligt sein. Ich meine, wir wissen jetzt auch schon, wer das Face sein wird, Theory und Waller, aber die Frage ist, wo sind denn Theory und Waller in 2 oder 3 Jahren oder wo sind sie denn in 5 Jahren? Sieht man in einem von den beiden jetzt den Superstar oder was wird der Platz von den beiden sein und was wird auch der Platz von Sheamus sein? Das hier hat so dermaßen nach Midcard geschrien und auch nach, ja, wo will man denn hin? Was soll denn der Payoff sein? Ich sehe nicht ein SummerSlam-Match zwischen Grayson Waller und Austin Theory und auch zeigt das für mich keine Richtung, wo man mit Sheamus hin will. Und von daher war es so ein bisschen ein richtungsloses Match, meiner Meinung nach. Weil ob die jetzt nächste Woche splitten oder nicht, das ist egal. Die können auch in 2 Monaten immer noch einen Split teasen. Da ist keine Entwicklung bei, finde ich.
Naja, deswegen tun sie das ja auch schon seit einem Jahr oder so. Ich sag sofort was zu dem Ganzen, du musst aber noch das letzte Match und dieses Match bewerten, deswegen machen wir das zuerst.
Ja, ich bewerte das Triple Threat Match mit einer, ja, sagen wir mal eine 3 und das Match jetzt mit einer 3+.
Sehr schön. Ja, das ist halt, also bei Sheamus habe ich genau dasselbe Problem, der ist auch so ein bisschen wie die Natalya, der wird die ganze Zeit, obwohl der wenigstens gewinnt, aber der wird halt immer dahingestellt und ja, der macht krasse Matches und er sagt, er macht krasse Matches, aber mehr tut er halt nicht und es ist ein bisschen schade. Austin Theory hat man ja mal was drin gesehen. Ich tatsächlich auch. Ich habe den damals bei, war es auch Evolve schon gesehen, wo er vorher war.
Ja.
Und fand den da richtig cool und habe schon gedacht, der kommt zur WWE und zwar schnell. Und dann ging es ja voll steil bergauf und dann steil bergab. Und jetzt ist er halt da und fädet vielleicht irgendwann mit Grayson Waller. Wir werden sehen. Wir gehen wieder Backstage. Wir sind mehr Backstage als im Ring heute. Kathy Kelly hat diesmal Gunther dabei. Der kann aber gar nichts sagen, weil Seth Rollins zu ihm kommt und sagt, Gunther hat gute Arbeit gemacht mit seinem Titel. Und wenn er ihn wirklich zurückgewinnt, dann hat er eine fette Zielscheibe auf dem Rücken.
Ist eine Paarung, die könnte man machen um den Titel. Aber ich glaube, dann müsste man vorher Gunther wirklich faceturnen. Also, weil das wird ja nicht passieren, dass dann Seth Rollins in diesem Match dann bejubelt wird. Man sollte sich übrigens immer noch überlegen, entweder gibt man der Gruppierung in Anführungszeichen Entrance-Theme oder Seth Rollins ein neues, weil es kann ja auch nicht Sinn der Sache sein, dass die Leute da die ganze Zeit mitjubeln und mitsingen. Es kann auch nicht Sinn der Sache sein eigentlich, dass die Leute bei Bron Breakker bellen. Also dieses Crowd-Engagement bei Heels ist halt ein bisschen blöde. Weiß ich aber jetzt nicht, ob das so die SummerSlam-Fehde oder das SummerSlam-Match sein könnte, Gunther gegen Seth Rollins. Ich glaube eher, dass das eine falsche Fährte ist und die beiden in der nächsten Zeit gar nicht so viel miteinander zu tun haben werden, weil vielleicht kommt ja doch dieses Jahr irgendwann im Sommer oder irgendwann im Spätsommer nochmal ein Draft und vielleicht kommt ja ein Gunther auch dann in den Genuss, mal das blaue Brand mit seinem guten Wrestling erhellen zu dürfen. Ich glaube, das wäre was, wo ich ihn langfristig sehe. Gucken wir mal, was da in der Zukunft passiert.
Ich meine gelesen zu haben, dass dieses Jahr keinen Draft geben soll. Ich kann mich aber auch irren.
Also offiziell ist noch gar nichts.
Okay, ja gut, keine Ahnung. Ich habe mal irgendwas gelesen, aber es kann natürlich auch wieder Bullshit sein. Ich glaube, Günther würde viel besser zu SmackDown passen als zu Raw, weil er halt der Wrestler ist und nicht der Entertainer, auch wenn er nicht schlecht am Mikrofon
und
so ist. Aber
nee, und weißt, er macht ja die Fäden jetzt gerade mit Pat McAfee und das Promo-Duell mit Logan Paul war ja auch gut. Also wie gesagt, ich glaube ja, dass man ihn da wirklich ein bisschen testet und ich finde, er macht seine Arbeit da in Ordnung, aber am Ende des Tages, ich glaube, es gibt viele Leute, die sich wünschen würden, SmackDown wäre so die Sport-Wrestling-Show und da würden wirklich die besten Matches einfach stattfinden und dann wäre ein Gunther dafür einfach auch prädestiniert, das wissen wir alle.
Definitiv. Ich glaube, WWE möchte das auch selber, aber irgendwie ziehen sie es nicht so ganz durch. Ja. Deshalb, ja, SmackDown, du weißt. Apropos, nächstes Match. Wieder Money in the Bank Qualifier Match. Rhea Ripley gegen Zoe Stark gegen Kairi Sane. Und das Match wird überschattet von einer Verletzung von Zoe Stark, die bei einer Springboard-Aktion sehr ungünstig aufkommt und das Bein knickt. Komplett weg, das Knie ist im Arsch. Und ja, es sah ein bisschen aus wie bei Sid damals. Und danach ist das Match ein Singles-Match. Wollen wir mal kurz was zu der Verletzung sagen?
Das war wirklich ziemlich zu Beginn. Sie sprang vom Seil, dann sprang sie, glaube ich, mit den Füßen voraus, als würde sie einen Missile-Dropkick springen. Kairi Sane, die übrigens in diesem Match ihr Comeback gefeiert hat. Ich guck mal gerade, wann sie ihr letztes Match bestritten hat. Kairi Sane hat das letzte Mal gewrestelt am 2. Dezember in einem Tag-Team-Match, was auch nur 4 Minuten ging. Ich weiß gar nicht, ob das Match war, wo sie sich dann sogar verletzt hatte. Also war ihr Comeback-Match und das bringt die Leute natürlich auch in eine krasse Position, weil die haben natürlich Backstage sich auf ein Triple Threat Match vorbereitet, das sind sie alles durchgegangen, die beiden mussten dann on the fly, Rhea Ripley und Kairi Sane mussten sie dann weiterarbeiten, mir bleibt nur zu sagen, gute Besserung an Zoe Stark, es wurde spekuliert, dass es dasselbe Knie war oder dasselbe Bein war, was schon mal verletzt war, ist wohl jetzt doch das andere Bein, gucken wir mal, was es war, ist es wirklich übel weggeknickt, wenn sie Glück hat, ist es vielleicht nur eine ganz schlimme Bänderüberdehnung. Ich habe noch nichts gelesen, ob es vielleicht auch ein Riss oder sowas ist. Knie ist besonders natürlich ein komplexes Gelenk. Ich hatte selber mal einen Innenbandriss vom Fußballspielen vor vielen Jahren und ich merke es immer noch bis heute. Also Knie ist wirklich keine schöne Sache.
Ja, es sah auch wirklich ganz, ganz eklig aus. Ich habe laut aufgestöhnt, als ich das gesehen habe. Und ja, gute Besserung auch von mir. Hoffentlich geht das schnell. Ich habe noch eine Frage an dich dazu, die der Tobi mir vorhin für dich gegeben hat. Was man denn als Promoter macht in so einem Fall? Weil, also was hast du für Möglichkeiten, wenn sowas passiert? Kannst du dazu was sagen?
Ja, es kommt immer darauf an. Ist es ein Singles-Match? Ist es ein Tag-Team-Match? Ist es ein Triple-Threat-Match oder so bei einem Triple-Threat-Match? Und wenn du so erfahrene Leute da drin hast, wenn du vor allen Dingen so ein Live-Programm hast, WWE, bleibt da gar nicht so viel anderes möglich. Also sie hat sich ja nicht so verletzt, dass sie jetzt regungslos im Ring lag. Ich glaube, dann wäre es nochmal eine ganz andere Situation gewesen. Ich glaube, wir sind bisher bei so vielen, wie viel, 1700 Ausgaben oder sowas, die es jetzt fast von Raw gibt. Wir haben ja noch nie eine ernsthafte Verletzung gehabt, dass die Show an diesem Augenblick abgebrochen werden musste. Bei Raw, meine ich jetzt, ne? Also, das ist eigentlich schon bei dem, was die da leisten, ist das ein absolutes Wunder. Wenn es ein Singles-Match wäre, was bleibt dir anderes übrig, wenn die Personen in der Lage ist, kannst du versuchen, das Match so schnell wie möglich zu beenden, dass du sagst, ja, geh jetzt nach Hause. Die haben ja auch einen Knopf im Ohr, dass du sagst, komm, wir machen jetzt den Pin. Das Match muss jetzt hier zu Ende sein. Es kann sein, dass die Person ausgezählt wird. Es kann sein, dass der Referee das Match komplett dann abbricht. Das haben wir auch schon erlebt. Als sich zum Beispiel Neville verletzt hat, hat Jericho auch versucht, das Match noch zu beenden. In anderen Fällen ist es einfach nicht möglich. Ich glaube, du musst da ein bisschen mit dem Flow gehen. Was ist das für eine Art von einer Verletzung? Direkte Kommunikation. Du hast ja die Referees, du hast Mediziner auch eigentlich bei jeder Show da. So ist es, wie du es im Independent-Bereich umgehst. Ne? Musst du einfach versuchen, das Beste draus zu machen und spontan reagieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Am Ende des Tages, auch die Schwere der Verletzung ist davon abhängig, wie geht die Show weiter. Ne? Knickt jemand um oder ist es einfach, jemand kommt mit der Hand falsch auf und die Hand ist irgendwie verdreht. Ich sage jetzt nicht gebrochen an 8 Stellen oder so. Ja, dann können die anderen Matches danach noch stattfinden, aber wenn wirklich ein schlimmerer Unfall passiert oder der Ring zusammenbricht oder so, was willst du machen? Dann ist die Show jetzt an der Stelle einfach vorbei. Und da müssen die Leute auch Verständnis haben. Weil die Gesundheit der Leute geht einfach immer vor am Ende des Tages. Es ist ein unglaublich gefährlicher Sport. Man legt seine Gesundheit wirklich in die Hände einer anderen Person. Alleine bei einem Body Slam, wenn du da abrutschst und mit der Schädeldecke auf dem Boden landest, ist vorbei. Also was willst du dann machen? Du musst dich auf deinen Gegner, auf deine Gegnerin musst du dich hundertprozentig verlassen können. Und deswegen auch musst du, sobald die Gesundheit gefährdet ist, musst du Maßnahmen einfach treffen.
Ja, ich finde, WWE hat hier auch, oder generell alle haben hier ziemlich gut reagiert.
Ja.
Das Match ist danach ein Singles-Match und Rhea Ripley gewinnt es am Ende nach ungefähr 10 Minuten mit dem Riptide und ist bei Money in the Bank dabei.
Absolut, die haben sich auch wirklich angestrengt, die beide, die haben wirklich noch reingehauen, vor allen Dingen die Forearm-Strikes waren wirklich doll, aber natürlich, die Fans waren in dem Moment ein bisschen raus, das darfst du auch nicht vergessen, die sorgen sich dann auch über die Person, die dann verletzt ist, die wissen, das weicht jetzt vom Skript ab, weil das war so nicht geplant, ja, die hoffen, dass es der Person dann auch gut geht und dann müssen die Wrestler auch versuchen, die Crowd wieder reinzuholen. Ich finde, dass es den beiden richtig gut gelungen ist, dass die sehr hart dafür gearbeitet haben und deswegen gebe ich den beiden auch für dieses Match eine 2-, für den Effort, einfach weil sie sich wirklich reingehangen haben und das Beste aus der Scheißsituation gemacht haben. Die Frage, die man sich jetzt stellen könnte, ist natürlich, was wäre gewesen, wenn Zoe Stark das Match hätte gewinnen sollen? Ja, also stell dir mal vor, eigentlich war der Plan Zoe Stark, geht Money in the Bank, die soll dieses Jahr Money in the Bank gewinnen. Das kann halt auch passieren, so eine Pläne werden dann komplett umgeschmissen und wie gesagt, die Referees haben Knopf im Ohr, dann sagt man, okay, Rhea geht jetzt over, Rhea muss dieses Match jetzt gewinnen und dann passiert das halt.
Ja, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das der Plan war, aber es ist halt super krass und es ist auch super, ja, wer weiß, um Gottes Willen, ich glaube, Zoe Stark voll underrated,
ja,
aber ja, gut, ich gehe mal davon aus, dass Rhea Ripley der Plan war. Ich finde es schade für Kairi Sane in ihrem Comeback-Match, das hätte man vielleicht dann anders setzen können, aber war
auch
tatsächlich
gar kein Bezug. Damage Control ist ja auch jetzt im Prinzip auch nicht mehr vorhanden, also Dakota ist nicht mehr da, Bayley, weiß ich gar nicht, ist ja offensichtlich immer noch verletzt, Asuka ist immer noch verletzt, also da gab es auch keine Referenz. Bin sehr gespannt, wie es jetzt mit Kairi Sane weitergeht. Bin sehr gespannt, wie sie sich jetzt bei Raw einpflegt mit einer Roxanne Perez, mit einer Io Sky, was da alles noch los sein wird in der nächsten Zeit. Übrigens, sind nicht Liv Morgan und Raquel Rodriguez immer noch die Women's Tag Team Champions, weil die eine dreht doch jetzt immer noch ihren Film oder sowas, da passiert ja auch nichts mehr. Also das ist der absolute Wahnsinn. Was für ein Quatsch.
Ja, ich weiß auch nicht, normalerweise müssten solche Titel halt vakantiert werden, wenn jemand Monate oder Wochen auf jeden Fall weg ist. Aber ja, es sind halt die Women's Tag Team Title, ne? Die WWE interessiert sich selbst nicht für die Titel anscheinend, deshalb.
Naja.
Es gibt jetzt eine Vignette für Rusev, damit wir den auch nicht vergessen, bis er nächste Woche wieder ein Match hat. Und dann sind wir wieder Backstage. Der Judgment Day ist im Clubhaus und feiert, dass sie das Match gewonnen haben vorhin. Und da kommt Finn Balor rein. Und plötzlich machen die alle ganz komische Gesichter und sind ein bisschen irritiert. Denn neben Finn Balor steht Roxanne Perez. Die hat erstmal Geschenke dabei für Dominik. Der bekommt nämlich Chicken Nuggets. Wer ihm auf Social Media folgt, der weiß, dass das super ist.
Chicken Tenders, glaube ich, oder so heißen die, glaube ich. So nennt er die Chicken Tenders irgendwie so. Der ist so... Yeah. Der frisst das nur, meinte er in irgendeinem Interview.
Ja, ich habe das auch gesehen und ich fand's hilarious auf jeden Fall. Also mir war in dem Moment klar, dass Dominik heute kein Match mehr hat, weil wenn er diese Packung Chicken Nuggets frisst, bewegt er sich nie wieder. Ja. Für diesen Tag auf jeden Fall. Der Kalito ist ein bisschen gesünder, der bekommt nämlich einen Apfel von der Roxanne und die möchte sich damit, glaube ich, so ein bisschen einschleimen. Die Raquel findet das aber eher scheiße und der Dom eigentlich auch, weil der würde gerne erstmal mit Liv darüber sprechen. Aber der Finn meint, nee, das geht schon, die wird sich freuen. Und Roxanne ist ja auch kein Mitglied, die ist ja nur so dabei, um ab und zu mal auszuhelfen, weil, ne, die ist hier ganz alleine und dann nehmen wir die so auf. Und ich glaube, man geht hier schon so ein kleines bisschen in eine Richtung von, ne, Finn Balor und Roxanne gegen zwei andere Leute aus dem Judgment Day, keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, ich muss jetzt einfach selber was dazu sagen, ich habe das Gefühl, der Judgment Day ist einfach wirklich der personifizierte Filler-Arc. Also ich habe lange nichts mehr gesehen, was so lange geht und wo nichts passiert. Und ich gucke Animes und da gibt es teilweise Filler-Staffeln. Und das fühlt sich an wie eine Filler-Staffel, was ich mit denen sehe.
Ja, wart mal ab. Also ich glaube, dass es ein bisschen mehr an Fahrt aufnimmt, wenn Liv Morgan dann wieder da ist. Ich glaube auch nicht, dass das so lange dauert. Ich meine, in den letzten Wochen in Backstage-Segmenten waren tatsächlich Finn Balor und Roxanne Perez, die dann Backstage miteinander gequatscht haben. Das hat sich dann für die Leute gelohnt, die auf die Hintergründe achten. Es bringt jetzt natürlich nochmal eine andere Dynamik rein, ne? Finn Balor, wo erst er sich dagegen gewehrt hat, dass Dominik jemanden neu in den Judgment Day dazu holt, jetzt JD, der auch wieder da ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir bei Judgment Day und Judgment Day 2.0 haben. JD, Roxanne und Finn, vielleicht kommt dann noch jemand dazu, gegen Raquel, Liv, Carlito, was wird mit ihm passieren? Vielleicht wird er sein T-Shirt irgendwann auch mal ausziehen, who knows, who cares? Ich will jetzt nicht sagen, dass es das Spannendste aller Zeiten ist, aber gib mir Stables. Stell dir mal vor, wir hätten bei Raw oder bei SmackDown hätten wir einfach 3-4 Stables, wo du halt Gruppierungen aus Leuten hast und mit denen allen erzählst du Geschichten. Dann würdest du das auch nicht langweilig finden und sagen, hier passiert nichts, sondern du wüsstest, ja, die gibt's jetzt aber hier auch für die nächsten 3-4 Staffeln. So wie bei Walking Dead hast du eine Gruppe von Survivor, die irgendwo, dann treffen sie in irgendeiner Stadt auf eine neue Gruppe, die dann eingeführt wird und dann sind die halt hier für zwei Staffeln der Chef. Vielleicht muss WWE sich da ein bisschen mehr anpassen und sich Ideen holen aus der Serie, wenn sie schon auf Netflix laufen. Stables sind perfekt dafür gedacht, um neue Leute overzubringen, um alte Leute noch irgendwie auch relevant zu halten, ne? Wo man sich denkt, ich kann dich jetzt nicht zum 10. Mal World Champion werden lassen, aber spiel doch mal ein bisschen mit den jungen Wilden rum. Da kann man eine ganze Menge mitmachen. Und ich finde, WWE sollte ein bisschen mehr damit arbeiten. Bloodline und Judgment Day, dass es die so jahrelang gibt, ist doch das beste Erfolgsgeheimnis dafür. Die gibt's länger als Shield, länger als Evolution, glaube ich, oder?
Das ist möglich. Ich find's ja prinzipiell auch geil und ich fand den Judgment Day auch ziemlich cool, als es hot war, ne, mit Rhea und allem, aber es läuft sich halt gefühlt so tot und es passiert halt fast
die
nichts.
Die haben ja auch keinen Gegenpart, die fehlen ja auch mit niemandem, da ist ja nichts.
Ja, aber dann brauchst du entweder einen oder du musst das halt sein lassen. So, ja, so ist es halt. Ich sehe jede Woche bei Raw irgendwas, was mit denen passiert, was halt nichts bringt.
Das ist es halt, ne? Du hast einfach nur Leute, die Backstage quatschen und das führt zu nichts. Du hast ja keinen Payoff, auf den du hinarbeitest. Worauf sollst du dich also freuen? Kein Mensch freut sich gerade auf ein Match zwischen Dominik Mysterio und Finn Balor, weil Finn Balor überhaupt gar nichts bedeutet im Kontext von der WWE. Wann hat er denn das letzte Mal was gerissen, außer langen Zeit Tag Team Champion zu sein? Die können halt nicht das Spotlight immer gleichzeitig auf alle Leute legen. Das ist im Wrestling sowieso super schwer, besonders wenn du halt 20, 30 Charaktere in 3 Stunden unterbringen musst. Und deswegen brauchst du halt Antagonisten oder halt in dem Fall Protagonisten, mit denen du halt eine Geschichte auch erzählen kannst. Und die erzählen dir nur eine Geschichte mit sich selber und Fäden nebenbei so ein bisschen mit Penta. Aber Futter ist da ja auch nicht drin.
Ja, genau, das ist halt das Problem. Da habe ich jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen. Genau das ist es halt. Ne? Also es ist halt niemand da. Und mit sich selber Fäden ist halt lame.
Ja.
Also auf Dauer. Und dann ist auch schon Main Event Time. Jey Uso tritt gegen Bron Breakker an. 16 Minuten geht das Ganze. Dann hält der Paul Heyman den Jey am Fuß fest. Und der ist sauer. Heyman zieht dann seine Jacke aus und meint, komm doch, ne, wir schlagen uns. Und dann kommt der Seth Rollins natürlich von hinten, greift Jey an, damit gibt's den DQ. Und Rollins und Breakker prügeln auf Jey Uso ein. Dann kommt Sami Zayn, macht aber erstmal nichts und steht eine Weile am Apron rum. Und dann kommt CM Punk. Übrigens, geiles Single-Long zu Cult of Personality, hat mir gefallen. Du hast vorhin schon die Crowd erwähnt, die waren cool. Dann gibt's einen Stare-Down und Brawl und die brawlen sich durch die Halle kreuz und quer und irgendwann verschwinden die einfach am Horizont und der Jey Uso wird als Sieger verkündet, seine Hand wird hochgehalten und dann BAMS kommt der Logan Paul und knockt den Jey zum 4. Mal aus und damit ist die Show zu Ende.
Hat er doch noch seine Rache bekommen. Ich war super überrascht. Also insgesamt war das, ich will jetzt noch gar nicht groß über mein Fazit kommen, aber der Main Event passt auch dazu, eine super kurzweilige Show. Eben weil wir nur ich würde mal sagen, etwas längeres Promo-Segment hatten, aber es war auch nicht so episch, wie es sonst in den letzten Wochen war. Also wir haben am Anfang halt Gunther und Logan Paul gehabt. Wie gesagt, alle anderen Sachen fanden fast ausschließlich Backstage statt. Finde ich eigentlich schade. Ich finde schade, dass man nicht Leuten auch die Möglichkeit gibt, die das vielleicht noch nicht so lange gemacht haben. Ich meine, die Geschichte von Lyra Valkyria und Becky Lynch hat mir jetzt mit ihrem Comeback zum Beispiel weitererzählt, dass sie einfach nur in dieses Match eingreift. Warum kann sie denn nicht noch irgendwas erzählen? Warum kann sie denn nicht ihre Emotionen oder ihren Charakter rüberbringen? Bron Breakker, schön. Ich freue mich für ihn, dass er hier 15 Minuten mit dem World Champion mithalten darf. Für mich aber auch ehrlich gesagt eine Spur auch zu lang. Also für das, was man am Ende erzählen wollte, dass dann am Ende dieser ja, Faction Wars kannst du es ja nicht nennen, weil wer sind denn Sami Zayn, Jey Uso und CM Punk zusammen? Sind ja keine Gruppierung. Aber dass sie das jetzt ein bisschen vor dem Saturday Night's Main Event erzählen, so finde ich vollkommen in Ordnung. Aber das hättest du auch kürzer erzählen können. Dafür hättest du halt ein großes Promo-Segment noch einpacken können. Dafür hättest du meinetwegen noch ein anderes Match oder ein längeres Match reinbringen können. Oder einfach den Qualifying-Matches vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit geben können. Dem Match insgesamt, ich fand es schon in Ordnung. Den Fans hat es auch sehr gefallen. This is awesome, gebe ich am Ende auch immer noch eine 2. Aber wenn ich jetzt zum Fazit von meiner Raw-Ausgabe komme, dann kann ich dem Ganzen insgesamt nur ein brauchbar geben. Ne? Also das war, ich fand, es war streckenweise ein ordentlicher Hype für das, was Saturday Night's Main Event offensichtlich ist, weil es ist kein PLE, es ist ein Special Raw, das ist ein Special Smackdown, was anderes ist das nicht. Wir werden da ab und an mal einen Moment erleben, aber wir werden uns nie freuen. Oh, guck mal, nächstes Jahr haben sie 6 Saturday Nights Main Events angekündigt. Was werden das für geile Veranstaltungen? Nee, dann werden wir die Matches in den 1-2 Wochen vorher fahren, dann werden die ein bisschen aufgebaut. Sie versuchen, so viel Heat drauf zu bauen, wie sie es machen können. Und ich finde bei Jey Uso gegen Logan Paul ist es okay gelungen. Mich interessiert halt Logan Paul nicht. Gleichzeitig haben sie auch noch den Bogen gespannt für die Wochen danach mit der Gunther-Herausforderung. Sie haben die Main-Eventer alle so ein bisschen miteinander verwoben. Aber ich glaube, wir alle warten auch auf den nächsten großen Knall, auf das nächste Kapitel. Wir haben jetzt halt die Gruppierung gesehen aus Bron Breakker, Paul Heyman und Seth Rollins. Die Frage ist, was ist das nächste? Wir haben gesehen, dass jetzt Seth Rollins, Jey Uso und CM Punk schön Seite an Seite stehen. Aber wollen die beide nicht auch World Champion sein? Also was ist das nächste? Gunther, was ist das nächste? Tag Team Division, was ist das nächste? Io Sky, wer ist ihre nächste Gegnerin? Ist das die Frau, die den Koffer gewinnt? Ist das die Fehde? Was ist das nächste? Wir warten alle auf das nächste Kapitel und das muss bitte langsam kommen, meiner Meinung nach.
Ja, wir warten nämlich seit 1, 2, 3, 4 Wochen auf das nächste Kapitel. Und gerade auch eine Io Sky, dass man sie nicht mal zeigt bei einer Show. Also klar, Backstage, aber dass sie nicht mal rauskommt als Champion, finde ich schade, dass das Intro-Segment einfach irgendwie, keine Ahnung, 15, 20 Minuten hat mit: Oh, ich kämpfe gegen dich und dann kämpfe ich gegen dich und dann kriegen die Frauen halt basically nichts, außer, ja, die zieht die jetzt raus und haut die. Finde ich ein bisschen schade. Ich wäre, also auch wenn ich da nichts zu sagen habe, aber ich wäre beim Brauchbar bei dir. Ich habe 6 von 10 gegeben im 2-Minuten-Video. Übrigens, falls ihr mal ab und zu keine Zeit für Podcasts habt, geht auf den News-Kanal, da fasse ich nämlich Raw und SmackDown in 2 Minuten zusammen und das jede Woche. Werbung an dieser Stelle. Ja, dann haben wir noch 2 Awards zu vergeben. Ihr habt übrigens letzte Woche viel zu wenig Zeit gelassen für die Jingles. Und das war ein Pain in the Ass zu schneiden. Deswegen müssen wir jetzt gleich ungefähr 20 Sekunden oder so warten, damit jemand den Jingle einspielen kann. Also, jetzt kommt der
Der goldene Goldberg in Gold.
Seth Rollins, einfach weil er da ist, weil er irgendwie so wirkt, als wäre er immer noch wichtiger als alle anderen, mit denen er irgendwie interagiert, als steht er über dem Ganzen. Und die Dumpfbacke des Tages geht für mich an Natalia, weil sie einfach nur in diesem Match war, damit sie den Pin frisst und wir wussten es alle bei der Ansetzung.
Ja, leider ist es wahr und ich hätte fast gedacht, du gibst den goldenen Goldberg in Gold vielleicht an Logan Paul, weil er ja, ne, jetzt schon, aber
das mache ich aus Prinzip nicht.
Ich hab die Show gesehen und hab mir schon gedacht, oh, Virgil als Fan wird sich bestimmt über die Darstellung von Logan Paul freuen.
Ey, ich bin schon davon weggegangen, dass ich mir die Sache mit ihm nicht angucke. Ich bin schon von meinem Wort zurückgegangen, dass ich nichts darüber sage, was er macht. Weil es auch unfair ist. Die benutzen ihn als Main-Eventer, soll ich dann hier sitzen und einfach, wenn er in 2 wichtigen Segmenten am Anfang und am Ende der Show eingesetzt wird, soll ich dann sagen, nee, rede ich nicht drüber. Der ist anwesend. Ich finde, er wird auch nicht mehr als Special Attraction benutzt. Der ist halt da. Der ist da, so wie auch, weiß ich nicht, der Miss da ist oder wie Natalia da ist oder Ivar und Erik da sind, dann ist er halt da und bald ist er auch wieder weg. Dann freue ich mich mehr.
Ja, verstehe ich. Wir haben keine Pause gelassen für die Dumpfbacke, aber das ist okay. Ich muss das nicht schneiden heute, deswegen passt das schon.
Können wir den Jingle jetzt nochmal hören?
Können wir machen, ganz bestimmt. Also nachwirkend ist...
Du bist die Dumpfbacke der Woche.
Der ist nicht ganz so lang, das passt.
Natalia,
ganz genau. So, wir sind am Ende der Show. Wir machen aber noch Abspann-Gaudi, weil ich habe mich heute wirklich vorbereitet und ich will wenigstens ein bisschen Weber vertreten. Und ich habe da ein paar schöne Fragen gefunden. Der Berghavi, der hat nämlich gefragt, was mich interessiert hat. Ihr dürft den Ausgang eines WrestleMania Main Events ändern. Welches Match wäre das und wie würde es ausgehen? Fang bitte an, weil...
Main Event.
Jeden, den du möchtest.
Jetzt muss ich mal wirklich nachdenken. Kann ich auch ändern, welches Match der Main Event ist? Nee, ich muss den Ausgang von dem Main Event nehmen.
Okay, pass auf, dann...
Ich habe WrestleMania 9. Hogan kommt gar nicht erst. Bret Hart verteidigt seinen Titel und die Welt ist in Ordnung.
Ich bin ein paar Jahre später, ich habe mich für WrestleMania 32 entschieden. Ich würde nämlich auch das ganze Match ändern. Das war ewig lang und super zäh und es war fürchterlich anzusehen. Und mach irgendwie 10 Minuten und mach ein bisschen Tempo.
Was war denn das Match?
Roman Reigns gegen Triple H.
Ja, auf gar keinen Fall gucke ich mir dieses Match nochmal an.
Ganz genau. Aber wenn man da irgendwie nur 10, 15 Minuten gemacht hätte und vielleicht Triple H sogar verteidigt, damit es nicht den Cheap Reigns-Pop gibt, den es eh nicht gegeben hätte oder eh nicht gegeben hat, hätte ich das auf jeden Fall besser gefunden als diese, glaube ich, 28-minütige Qual. Ich habe es nicht nachgeguckt, aber irgendwie sowas um den Dreh.
Ich habe gerade aber noch was nachgeguckt. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
Nein, das weiß ich nicht. Es ist Dienstag, der, ich glaube, 20.
Es ist heute Weltbienentag. Isst du Honig?
Nee, ich esse keinen Honig, da ich fast keine tierischen Produkte esse, soweit ich kann. Und ich mag auch Honig nicht. Aber meine Freundin isst sehr gerne Honig.
Ich mag auch, also wenn Honig irgendwo, ich bin weder vegetarisch noch vegan. Ich esse ab und zu Fleisch, aber nicht so viel. Vegan kann ich einfach nicht, trinke zu gerne laktosefreie Milch in meinem Kaffee. Es tut mir leid. Aber Honig.
Alter, Haferbarista ist so geil.
Ist okay, aber wenn ich nicht muss, muss ich keine Hafermilch trinken. Aber Honig, wenn das irgendwo in einem Produkt drin ist, dann kann ich dagegen nichts machen. Ist ja in vielen Sachen drin, aber ich würde mir niemals Honig auf ein Brot einfach schmieren und das essen.
Verstehe. Also so eine warme Milch mit Honig war damals immer geil, so als Kind, daran erinnere ich mich. Ja, das war so ein Hausfrauen.
Wenn du krank bist, ja.
Ja, du bist krank und so, genau. Also. Aber war immer geil irgendwie, weil war ja ein bisschen süß und ich weiß, heute würde ich es auch nicht mehr trinken. Meine Freundin tut sich immer Honig in den Tee.
Ja, besser gut. Als Zucker wahrscheinlich. Besser als Zucker.
Garantiert.
Sagt ihr uns in den Kommentaren, ob ihr gerne Honig mögt oder nicht. Mich interessiert das. Ich lese mir alle Kommentare heute durch.
Word, okay. Nächste Woche wird Marcel dich dazu befragen.
Okay.
Eine für Frage habe ich noch. Für Sommerquiz, ja. Kommentare der Raws mit Datum.
Ja.
Okay, eine Frage habe ich noch rausgesucht, die hat mich nämlich interessiert. Der Chubby Mayo fragt, der oder die, ich bin mir nicht sicher, fragt, da es ja bald wieder soweit ist, welcher war euer Lieblings-Money in the Bank Cash-In?
Oh, ich habe gestern ganz viele Cash-Ins gesehen tatsächlich. Ich habe alle erfolgreichen gesehen bis vor 6 Jahren. Edges als erster ist natürlich legendär, für mich aber noch übertroffen natürlich von dem von Dolph Ziggler, der ist schon sehr, sehr krass. Aber ich glaube wirklich, die Benchmark von den Cash-Ins ist einfach Heist of the Century. Ne? Also, dass Seth Rollins da rauskommt, mitten im Match das Ding eincasht, damit abhaut. Kein Mensch hat an diesem Abend damit gerechnet. Das ist einfach krass. Und von daher ist das, glaube ich, mein liebster Cash-In aller Zeiten.
Also meine ersten Gedanken waren Heist of the Century und Ziggler. Und dann ist mir aber noch einer gekommen, nämlich der zweite von CM Punk gegen Jeff Hardy. Weil der hat mich damals so hart aus dem Nichts erwischt, weil ich als kleiner, keine Ahnung, 11-jähriger Jeff Hardy-Fan saß halt da und hab mich gefreut, er gewinnt das Match. Und dann kommt CM Punk raus. Und der ist, glaube ich, underrated. Den fand ich nämlich im Nachhinein echt geil.
Ja, habe ich gestern auch gesehen, war auch sehr, sehr stark. Den von Carmella finde ich auch gar nicht mal so schlecht, aber alleine, weil sie so kreischt und die Reaktionen waren auch sehr, sehr geil. Generell, es gab coole Cash-Ins, gab ein paar, die ich nicht verstanden habe, wo sie nicht funktioniert haben. John Cena hat Damien Sandow begraben, ist einfach so, dass sie Jinder Mahal gegen Baron Corbin haben gewinnen lassen, ist auch so eine Frage. Gut, im Nachhinein vielleicht doch die richtige Entscheidung gewesen. Aber Money in the Bank, immer eine schöne Sache, wenn man irgendwie schafft, mit Kader auch endlich im Main Event zu etablieren. Deswegen gefällt mir das Konzept sehr, sehr gut und ich freue mich ein bisschen. Vielleicht habt ihr ja da draußen auch schon Tipps, wird ja aber auch bestimmt wieder ein Tippspiel geben. Und gucken wir mal, wer in diesem Jahr die Koffer bekommt.
Karrion Kross wäre voll nice. Ja, damit sind wir, glaube ich, am Ende.
Ja.
Wir haben vor 8 Ur, das ist gut für dich und auch für mich, musst du mich noch was essen. Und nächste Woche ist der Marcel wieder da. Ich hoffe, ich oder wir haben euch trotzdem ein bisschen unterhalten. Und dann verabschiede ich mich damit.
Ja, danke schön, Yannick. Und ich finde, du hast diesmal einen hervorragenden Job gemacht. Man hat dir überhaupt gar nichts angemerkt. Noch viel besser als beim letzten Mal. Ich mache das jederzeit mit dir immer wieder gerne. Und ich hoffe, da draußen euch hat es auch gefallen. Und ja, dann gucken wir nächste Woche mal wieder rein. Dann können wir ein bisschen darüber reden, was ist nach Saturday Night's Main Event? Was steht auf dem Programm? Was passiert danach? Welche Weichen werden gelegt? Dauert ja dann noch eine Woche, bis Gunther sein Titelmatch bekommt. Da werden sie die Zeit bestimmt auch wieder füllen. Und vielleicht fällt denen ja auch mal was ein, was man mit den Frauen so erzählen könnte, was über Ich prüge dich zusammen hinausgeht. Bis dann.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.